Deutschlandradio Kultur. Thema.
Fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist, so nannte ihn Friedrich Schiller. Und Johann Wolfgang Goethe meinte, dieser Jean-Paul sei wie ein Chinese in Rom. Die Weimarer Götter reagierten äußerst reserviert auf den Schriftstellerkollegen, der 1795 aus dem Nichts auftauchte und das Publikum mit seinen Büchern und seiner Person in regelrechte Verzückung versetzte. Eine deutsche Gräfin schrieb nach einer Begegnung, wir alle waren beseligt, auf seiner Stirne thronte Licht, auf seinen Lippen Anmut und Milde. Und was auch vor allem Leserinnen in solchen Taumel versetzte, hörte sich literarisch so an.
Er kundschaftete auch in ihrem Herzen einen fatalen Eisenflecken oder eine Pockenschramme und Warze aus. Er konnte sie nie in einen lyrischen Enthusiasmus der Liebe versetzen, worin sie Himmel und Erde und alles vergessen hätte. Sie konnte die Stadtuhr zählen unter seinen Küssen und nach dem überkochenden Fleischtopf hinhorchen und hinlaufen mit allen großen Tränen in den Augen, die er durch eine schöne Geschichte oder Predigt aus dem zerfließenden Herzen gedrückt. Sie sang betend die in den anderen Stuben schmetternden Sonntaglieder nach, und mitten in die Verse flocht sie die prosaische Frage ein, »Was wärme ich abends auf?« Und er konnte es nicht aus dem Kopfe bringen, dass sie einmal im gerührtesten Zuhören auf seine Kabinettpredigt über Tod und Ewigkeit ihn denkend, aber unten anblickte und endlich sagte, »Zieh morgen den linken Strumpf nicht an, ich muss ihn erst stopfen.«
Ein Auszug aus dem Siebenkäs, einer der Romane von Jean-Paul, mit denen er um 1795 zum Publikumsliebling in Deutschland wurde. So viele Jean-Paul damals lasen, so wenige tun es heute, leider 250 Jahre nach seiner Geburt. Und dass das ein Fehler ist, meint Hans von Trotha, unser Kollege hier im Deutschlandradio Kultur, zugleich Literaturwissenschaftler, der über Jean-Paul promoviert hat. Willkommen, Herr von Trotha.
Schönen guten Tag.
Wir haben gerade eine Minute aus dem Roman Siebenkäs, ein Ehe- und Liebesroman, kann man ihn bezeichnen, gehört. Was hat die deutschen Leser und vor allem eben auch Leserinnen damals daran so begeistert?
Jean-Paul hat auf ganz geniale Weise auf das Medium der Zukunft gesetzt, nämlich auf den Roman. Und er hat die modischen Romane der Zeit genommen. Es gibt ein schönes Hörstück von Walter Benjamin, das heißt, was die Deutschen lasen, während unsere Klassiker schrieben. Diese Art von Büchern hat er genommen, das war der sentimentale Roman, das war der Schauerroman, Gespensterlogenroman. Diese Bücher hat er genommen und quasi fit gemacht für die Hochkultur. Und die Passage, auch die wir gerade gehört haben, das ist die Exposition einer Ehekrise, aus der eine ganz dramatische Geschichte wird, die mit dem Tod des Helden beginnt. Danach folgt die Vermählung und danach erst die weitere Geschichte. Also er hat aus der populären Literatur der Zeit eine Hochkultur gemacht, und das hat insbesondere die Damen sehr angesprochen, weil es eine Literatur war, die sehr auf Emotion und Sentiment gesetzt hat.
Das ist noch über Goethe. Das ist ganz was Neues, hat ein anderer schreibender Zeitgenosse Karl Philipp Moritz ausgerufen, was vermutlich noch mehr zur Verstimmung des Geheimrats Goethe beigetragen haben dürfte. Was war denn dieses ganz Neue? Schon diese Vermischung zwischen Hoch und Tief?
Also das Neue war, das eine war, er sprengt die Grenze zwischen U und E, die Aufklärung gerade erst etabliert hatte, mangels anderer Kriterien. Und er sprengt sie eigentlich nicht, sondern er kombiniert es. Bei Jean-Paul kann es einem passieren, dass im gleichen Satz, in der gleichen Floskel, eine absolut heerne, erhabene Position und völliger sentimentaler Trash zusammenstoßen. Das hat die Leute damals schon verstört, ist aber ungeheuer modern. Das zweite ist die Sprache, die Bedeutung der Sprache. Jean-Paul zerhaut die Wirklichkeit und setzt sie in einem sprachlichen Mosaik in Spiegelungen, Vexierspielen, Metaphern neu zusammen. Also die Poststrukturalisten hätten ihre reine Freude an Jean-Paul gehabt, hätten sie ihn nur gelesen, was sie ganz offensichtlich nicht getan haben. Und dann noch ein Aspekt, den die meisten überlesen. Jean-Paul hat eine sehr, sehr dunkle Seite des Denkens und Fühlens ausgelotet, nämlich die traumatische Erfahrung einer Unendlichkeit ohne Gott. Also die Erfahrung des Unendlichen als völlige Erschütterung. Ich zitiere da nur den Titel eines Textes von ihm, den man sich auf der inneren Zunge zergehen lassen muss. Der Text heißt Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Das muss man sich mal klar machen. Und dieser Text, der ist nicht lang, aber er malt genau das aus. Also all die toten Seelen, die zu Jesus hochgehen, und der sagt, ich war da, hab geschaut, da ist nichts. Er war auch einer der ersten, die Schopenhauer gut fanden. Also da ist eine tief romantisch dunkle Seite, auch in dieser idyllischen Literatur, die man aber leicht überliest.
Jean-Paul wurde zu seiner Zeit richtig Kult. Es gibt Berichte, dass Gefängnishäftlinge um Bücher bettelten, Sterbende wollten auf dem Totenbett Jean-Paul vorgelesen haben. Dieser Hype hielt dann einige Zeit an mit weiteren großformatigen Büchern. Der Siebenkäs war auch so ein Bestseller. Dann war die Jean-Paul-Welle aber auch verebbt. Goethe schrieb dazu, ach, was hätte aus Jean-Paul werden können in England? Ziemlich gemein, aber nicht schlecht erkannt, oder?
Ziemlich gemein, aber wie viele Gemeinheiten fällt sie auch Goethe auf die Füße. Denn in der Tat hat Goethe nach englischen Vorbildern, wichtigste natürlich Lawrence Stern, den Roman für die deutsche Literatur entdeckt. Wie viele Romane von Schiller kennen Sie? Also es war die Form der Zukunft, die er etabliert hat, und zwar so, dass die Massen sie gelesen haben. Man muss sehen, der Hesperus, der größte Erfolg von Jean-Paul, war der größte Erfolg seit Werther und hat Werther noch überflügelt. Fand Goethe natürlich auch nicht komisch. Und man kann es auch umdrehen. Jean-Paul hat erkannt, was da in England passiert ist. Wie Lawrence Stern und Konsorten eine neue Form, die neue Form der Zukunft bis heute, den Roman etablieren und gleich auch wieder dekonstruieren. Und diese völlig neue Mode hat er nach Deutschland gebracht und in die deutschen Verhältnisse adaptiert. Nur Goethe und Schiller haben es nicht erkannt.
Jean-Paul zum 250. Geburtstag Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Hans von Trotha. Jean-Paul war ungeheuer produktiv. Am Ende seines Lebens waren 60 Bände veröffentlicht. Bis heute ist das Gesamtwerk nicht vollständig ediert. Aber ja, kaum jemand schaut noch hin. Sie, Hans von Trotha, Sie haben über Jean-Paul wissenschaftlich gearbeitet und halten ihn eben nicht für einen verstaubten Klassiker, sondern für einen modernen Autor. Jetzt sind schon mal ein paar Begriffe gefallen. Die Poststrukturalisten hätten ihn mal gefälligst lesen sollen. Was wäre denn modern an Jean-Paul?
Also abgesehen von dieser Sprengung von U und E, wie wir es heute nennen würden, und der Konzentration auf den Roman und auf die Reflexivität der Sprache, ist es auch noch die Art und Weise, wie er geschrieben hat. Jean-Paul hat eine Art Schreibmaschine bedient. Seine Sprache ist sehr blumenreich, sehr metaphernreich, sehr vergleichreich, aber das ist ihm nicht einfach so eingefallen, sondern er hat wahnsinnig viel gelesen und exzerpiert. Und diese Exzerpte, das sind Gedichte, das sind Zeitungsmeldungen, das sind skurrile Geschichten, das sind Übersetzungen, das sind Ideen, die hat er in verschiedene Hefte geschrieben und durch Registerhefte miteinander in Verbindung gebracht, so dass er stapelweise diese Hefte da hatte, und wenn er etwas zum Thema Liebe oder etwas zum Thema Fächer schreiben wollte, konnte er in Nachschlagebäumen durch die Inhaltsverzeichnisse den ganzen Satz aus dieser Maschine herauskommen. Also das müsste im Grunde genommen alles mal gescannt werden und in einer Art Computerspiel zugänglich gemacht. Vielleicht wäre das ein Zugang, dass die Leute ihn entdecken.
Man spricht ja immer so von den Zettelkästen des Jean-Paul. Also dieser Hesperus, dieser Roman, das war der große Durchbruch 1795. Der sollte aus 6000 Zetteln sozusagen sich zusammengesetzt
haben. Genau, und das hat er sein Leben lang weitergemacht. Und diese Zettel liegen alle in der Staatsbibliothek in Berlin.
Anno Schmidt hat Jean-Paul mal als einer von den 20, für die ich mich prügeln würde, bezeichnet. Arno Schmidt ist jetzt aber auch so ein Kultkauz, den manche vergöttern, die meisten aber doch links liegen lassen, weil es eben nur oft so schwer ist, ihn zu lesen. Bei Jean-Paul hat man natürlich auch oft das Problem, dass in Mordswälzer dicke Romane und die Sätze sind eben auch wirklich oft Bandwurmsätze. Ist er nicht dann doch eher so ein Spezialfall für spezielle Lesertemperamente?
Na, eigentlich, wenn man ihn mal entdeckt und wenn man die Scheu vor ihm verliert und wenn einem klar ist, dass die Sachen, die einem banal vorkommen, wirklich auch banal sind, aber die Sachen, die einem groß vorkommen, auch groß sind, dann relativiert sich das schon. Ja, sie sind lang, man braucht Zeit, und ich bin damals darauf gekommen, die einzige Möglichkeit für uns heute, sich ihm überhaupt noch zu nähern, es ist ein bisschen komisch und es wirkt auch ein bisschen komisch, aber ich habe es probiert, es funktioniert auch, man muss ihn laut lesen, man muss ihn für sich selber laut lesen, weil wir zu schnell lesen. Zu Jean-Pauls Art der Literatur, auch das ganz modern, gehört, dass er innerhalb eines Satzes mehrfach die Ebenen wechselt zwischen wörtlicher, metaphorischer, vergleichender Ebene. So wie wir lesen, so zusammenfassende Krimi-Querlesen, kriegen wir das nicht mit. Und dann wissen wir nicht mehr, wo sie sind. Langsam lesen, laut lesen, da muss man sich halt mal ein halbes Jahr nehmen für den Titan, aber es lohnt sich.
Was sollte man, was muss man von ihm lesen, um ihn ja so in ihrer Weise zu entdecken.
Ja, dringend abraten würde ich von Jean-Paul Lesebüchern, die so Häppchen zusammenschneiden, weil davon hat man gar nichts. Man sollte auch nicht gleich mit dem Titan anfangen, ein großes, großes Buch der Literatur, aber das was für Fortgeschrittene. Ich empfehle immer das Luftschiffes Giannozzo Seebuch. Kein eigenständiges Werk, aber in sich geschlossen und einzeln zu haben. Eine großartige Geschichte von einem Menschen, der so schlecht gelaunt ist von der Erde, dass er den Rest seines Lebens in einem Ballon verbringt und die Welt von oben beobachtet, bis ein Gewitter ihn wieder zum Runterkommen zwingt. Dann auch noch die zauberhafte Geschichte des Lebens des Schulmeisterlein Maria Wutz, der so arm ist, dass er sich nur ein Buch leisten kann. Nämlich, da kauft er sich den Katalog der Leipziger Messe und schreibt sich die ganzen Bücher, die da drin stehen, Kritik der reinen Vernunft und so selber. Eine auch ganz zauberhafte. Und dann kann man einsteigen in die großen Romane. Da würde ich den Siebenkäse, aus dem wir einen Satz gehört haben, oder die Flegeljahre empfehlen. Und wen es dann nicht erwischt hat, dem kann man auch nicht helfen.
Jetzt zum Jubiläum gibt es natürlich wieder viel Jean-Paul-Biografik. Was wäre denn hier so als flankierende Lektüre zu empfehlen? Gibt es gute Einführungen?
Seit Jahrzehnten gab es eigentlich nur ein Buch, ein wunderschönes Buch von Günter de Bruyne über Jean-Paul. Das ist jetzt zum Jubiläum neu aufgelegt worden, dankenswerterweise. Das empfiehlt sich immer. Und dann hat Helmut Pfotenhauer, das ist der Jean-Paul-Forscher, der seit 4 Jahrzehnten über Jean-Paul ist, wahrscheinlich der Einzige, der wirklich jeden Zettel kennt. Der hat sein Chef-d'œuvre, sein Opus Magnum, Leben als Sprache, vorgelegt. Das ist natürlich ganz... Und dann ist auch noch erschienen von Beatrix Lange eine Biografie, die ist etwas populärer gehalten, Meister der Zweiten Welt, heißt die etwas rätselhaft. Die geht ein bisschen mehr auf die allgemeine Rezeption ein.
Warum man Jean-Paul lesen soll, das war Hans von Trotha. Ich danke Ihnen für das Gespräch und diese Empfehlungen. Und eine haben Sie schon genannt, nämlich die Biografie von Günter de Bruyne. Und ja, die wollen wir nämlich genau nachher besprechen, weil sie jetzt zum Jubiläum eben nochmal erschienen ist. Um 3:30 dann. Dankeschön, Hans von Trotha.
Danke Ihnen.